Moin Handwerk.
Immer wenn es um Veränderungen geht, dass man den Mitarbeitern erklärt, warum dieser Punkt so wichtig ist und dass sie nicht das Problem sind, sondern sie immer die Lösung sind.
Wir haben 20 Jahre lang alles mit Papier gemacht und ab morgen fangen wir an, alles nur noch digital zu machen. So holt es die Mitarbeiter natürlich nicht ab in solchen Hoppla-Hopp-Aktionen.
Erstmal bist du eine Anlaufstelle, es kostet mich genau Geld, ich kann mich erstmal einfach an dich wenden, kann eine erste Einschätzung bekommen, vielleicht einfach mal kurz schnacken und das ist ja erstmal schon mal ein richtig guter Ansatz.
Moin Handwerk ist ein Podcast der Handwerkskammer Oldenburg. Jan-Bastian Buck spricht mit spannenden Gästen, zum Beispiel über Ausbildung, Meistertitel, Existenzgründung, Ehrenamt und Nachfolge und über Dinge, die nur das Handwerk kann.
Und damit moin zur neuen Folge von Moin Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer in Oldenburg. Wir sprechen heute darüber, wie man Veränderungen managt. Wir sprechen über Change Management im Handwerk. Dirk Wintermann ist bei uns, Geschäftsführer von Massivholz Fetten Wintermann und Kurt Körner ist bei uns hier von der Handwerkskammer in Oldenburg. Moin ihr beiden.
Moin Bastian.
Hallo, moin.
Wir haben gesagt, du ist okay, also Dirk, Kurt, ich bin Bastian. Schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Wir wollen über Change Management sprechen, aber wir wollen mit euch anfangen. Dirk, wir starten mit dir. Stell dich doch mal vor.
Ja, hallo. Also erstmal schönen Dank für die Einladung in euren tollen Podcast. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier mal mitmachen darf. Mein Name ist Dirk Wintermann. Ich bin 59 Jahre alt und Geschäftsführer und Inhaber der Tischlerei Wintermann. Wir haben unseren ortsansässigen Firmensitz in Großen Kneten. Ich bin glücklich verheiratet und Vater von 4 Kindern. Und über die anderen Dinge, die mich so beschäftigen, da reden wir jetzt wahrscheinlich gleich.
Ja, genau. Wir kommen schnell dazu, warum du hier bist und dass es nicht ganz zufällig ist, weil du nämlich ein tolles Beispiel für Change Management für uns mitgebracht hast. Kurt.
Ja, Kurt Christian Körner, mein Name, 41 Jahre alt, bin hier bei der Handwerkskammer als Betriebsberater tätig. Wir begleiten Unternehmen entlang des ganzen Lebenszykluses sozusagen, von der Gründungsphase über Themen wie Finanzierung, Digitalisierung, Change Management und dann auch beim Thema Betriebsnachfolge. Bevor ich zur Kammer gekommen bin, habe ich schon immer Unternehmen berate, unterschiedlichste Facetten, einige Jahre auch im Bereich der Wegstrukturierung, wo natürlich das ganze Change-Thema Tagesgeschäft ist und Teil des Ganzen.
Ja, Dirk, dann lass uns doch gleich voll reingehen und starten. Erzähl doch mal, wie ist das bei dir gelaufen?
Ja, also ich sag mal so, auch wir sind von den Veränderungen in der Marktlage auch nicht ganz ungeschoren davongekommen in den letzten Jahren. Unser Hauptschwerpunkt ist der Holztreppenbau, auf den wir uns seit über 30 Jahren spezialisiert haben. Und durch die nicht mehr vorhandenen Neubauten, und wir waren sehr stark im Neubaugeschäft tätig, mussten wir überlegen, wie unser Geschäftskonzept noch länger tragfähig ist. Also wir haben einen Einbruch erlebt im Neubaubereich, der bei 60-70% Nachfragerückgang war. Und das macht natürlich auch was mit unserer Firma. Und wir waren quasi gezwungen, alles mal in Frage zu stellen. Und da bin ich natürlich als Geschäftsführer dann gefragt, auch die richtigen Dinge anzuschieben. Und ich hatte so ein bisschen den Aha-Effekt, weil ich ein Buch gelesen habe, das Pinguin-Prinzip und wie man sich quasi in dieser Fabel sie verhalten hat. Das war für mich quasi ein Punkt, den ich übernommen habe, so ein bisschen und in meine Firma übertragen habe.
Lass uns noch mal einen Punkt vorher ansetzen, weil das weiß ja jetzt auch nicht jeder. Sag noch mal eben kurz was zu deinem Unternehmen. Wie viele Leute seid ihr? Du hast gerade schon gesagt, Neubau habt ihr hauptsächlich gemacht. Und wann ging es dann los, dass es problematisch wurde?
Also wir haben, wie gesagt, eine Tischlerei mit 2 Standorten. Unsere Produktion ist in Großen Kneten im Landkreis Oldenburg. Und wir haben noch ein großes Studio in Bremen in der Nähe vom Weserpark. Und da zeigen wir quasi Treppen und Innentüren. Und Treppen produzieren wir komplett selbst. Und haben vor 3 Jahren, als es wirklich extrem wurde, hatten wir noch 42 Mitarbeiter. Stand jetzt sind wir bei 38, also haben ein ganz bisschen abgebaut. Das ist die Größenordnung, in der man sich unsere Firma vorstellen kann.
Okay, und die Probleme gingen wann los und warum?
Die Probleme waren eigentlich sehr stark in den Jahren 22, 23, 24, wo die Anzahl der Baugenehmigungen stark rückläufig waren. Aufgrund der Preisentwicklung im Bausektor und auch der Zinsentwicklung. Das führte eben dazu, dass wir einen sehr starken Rückgang hatten in der Nachfrage im Neubaubereich, der fast 60-70% ausmachte. Und das führte natürlich zu massiven Verlusten. Das muss man ganz klar so sagen. Und wir waren also quasi gezwungen, entweder schnell gegenzusteuern oder eventuell sonst. Auf der anderen Seite hätten wir Mitarbeiter freistellen müssen im großen Stil. Und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden, weil wir super Team haben mit gut ausgebildeten, guten Leuten. Und die wollte ich auf gar keinen Fall verlieren. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, mit unserem ganzen Team mal Klartext zu reden und zu überlegen, wie wir quasi uns neu aufstellen können.
Cool, wir wollen heute über Change Management reden. Und wir wollen natürlich von Dirk noch genau gleich hören, wie das Ganze dann bei ihm abgelaufen ist, wie er das umgesetzt hat. Das ist ja jetzt vom Ausgangspunkt her auf jeden Fall ein krasser Fall, weil da steht eine feste, handfeste Krise im Haus. Das ist ja nicht der einzige Punkt, warum Leute irgendwie Veränderungen angehen. Wie ist denn das sonst?
Das ist immer so der offensichtliche Punkt, ja, wo die Leute spätestens zur Veränderung mehr oder weniger gezwungen sind. Aber das Thema Veränderung, ich meine, in der heutigen Welt mit Multikrisen, unsichere Prognosen werden immer unsicher, man kann weniger vorausschauen, Trump, Zollthemen, was da so alles daherkommt. Deshalb ist Veränderung heutzutage eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. So. Und Change Management, die schönste Definition, die ich mal gefunden habe, ist im Endeffekt ja, wie komme ich von einem Ist-Zustand zu einem gewünschten Soll-Zustand. So, und alles dazwischen ist eigentlich Change Management. So, und da kommt es ja eben drauf, sowohl die Menschen einzubinden, die Prozesse anzuschauen und zu ändern und die Strukturen zu schaffen. So, und nur wenn man alle drei Dinge auch macht, also nur Prozess und Strukturen anpassen, ohne die Mitarbeiter nicht mitzunehmen, funktioniert nicht. Und genauso ist es nur, wenn man auf die Mitarbeiter zuzugehen, aber nichts an den grundsätzlichen Prozessen und Strukturen zu ändern, die vielleicht nicht passen, hilft einem auch nicht weiter. So, aber dieser Ausgangslage sehen wir in ganz vielen Themen, dass eben Veränderung erforderlich ist. Man muss an das Thema KI, Digitalisierung denken. All diese Themen, die heutzutage auf die Betriebe zukommen, machen Veränderung und damit auch Change Management erforderlich.
Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, jede Menge Betriebe denken ja, aber kann du bei Handwerksbetrieben auch gut vorstellen, bei vielen anderen natürlich auch. Warum denn? Läuft doch.
Das denkt man offensichtlich ganz häufig, genau. Und das ist mal die Frage, wann fängt man eben an mit der Veränderung? Ja, es muss ja auch nicht so sein, dass man von heute auf morgen alles über den Haufen wirkt. Es können ja auch kleine Schritte sein. Ja? Im Bereich der Digitalisierung musst du die Mitarbeiter auch mitnehmen. Wenn du von heute sagst, okay, wir machen jetzt 20 Jahre lang alles mit Papier gemacht und ab morgen fangen wir an, alles nur noch digital zu machen, so holst du die Mitarbeiter natürlich nicht ab in solchen Hopp-Hopp-Aktionen. So, aber wenn du im Endeffekt sagst, du arbeitest idealerweise mit den Mitarbeitern gemeinsam einen Plan, wie wir von alles Papier zu alles digital da auch gemeinschaftlich hinkommen, macht es so einen Veränderungsprozess oder die Wahrscheinlichkeit des Erfolges von einem solchen Veränderungsprozess deutlich höher, als wenn man mit der Brechstange tatsächlich agiert, wenn es dann erst schon so weit ist, dass die Veränderung zwingend erforderlich ist. Kann dann auch funktionieren, aber je früher man ihn anfängt, desto höher sind die Chancen auch, es vernünftig im Betrieb zu etablieren.
Du nickst, Dirk. Ja, also die spannende Frage ist ja an sich, ich gebe Kurt vollumfänglich recht. Die erste Frage, die man sich stellt, wer legt eigentlich fest, wie der Soll-Zustand ist? Macht das der Chef in seinem kleinen Büro ganz alleine? Oder macht er das mit seinem ganzen Team und mit der ganzen Firma? Und das nächste ist eben, immer wenn es um Veränderungen geht, egal ob sie massiv sind oder kleinere Veränderungen oder permanente Veränderungen, dass man den Mitarbeitern erklärt, warum dieser Punkt so wichtig ist und dass sie nicht das Problem sind, sondern sie immer die Lösung sind. Also den Weg dahin mit den Mitarbeitern zusammen festzulegen und eben ihnen auch zu spiegeln und zu zeigen, das ist für die Zukunft so ein tolles, wichtiges Thema, dass das für uns alle positiv ist, wenn wir uns um Lösungen in diesen Bereichen kümmern. Und das ist eigentlich das, was Kurt höchstwahrscheinlich auch gesagt hat, dass bei uns jetzt durch den Marktdruck die Veränderungen relativ groß sein musste. Das war so, aber das ist ein permanenter Weg, den man immer wieder neu einschlagen und immer wieder neu denken muss. Da muss man seine Mitarbeiter mitnehmen. Dann macht es auch viel Spaß und dann verstehen sie auch, warum das ein wichtiges Thema ist. Das Warum ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, da waren jetzt in den ersten paar Minuten schon mega viele Sachen drin. Mitarbeiter mitnehmen, Verständnis, gute Führung, Kommunikation. Erzähl doch einfach mal, wie das bei dir gelaufen ist oder wie du das angegangen bist. Du hast da gerade das mit den Pinguinen hast du ja schon angerissen. Das musst du natürlich auch noch mal erklären, was es damit jetzt auf sich hat.
Ja gut, also ich sag mal, es ist eine Fabel über einen Eisberg auf dem
Pinguin. Das
ist ein Buch, das ich gelesen habe. Und es geht aber eigentlich um Change Management, aber anhand einer Fabel erklärt. Okay. Und es ist ein Eisberg, wo ein Pinguin feststellt, der schmilzt. Und ihm wird dann klar, wenn das nicht aufhört, dann können wir hier irgendwann nicht mehr leben. Und dann ist eben das, was in der Firma eigentlich auch passiert. Es gibt dann ein paar Meinungsführer, die er dann schon mal zusammenruft und ihnen erklärt, pass mal auf, der Eisberg schmilzt. Und wir müssen uns überlegen, wie wir aus dieser Nummer jetzt rauskommen. Und dann ist es eben so, es gibt ein paar, die wollen das nicht wahrhaben. Dann gibt es ein paar, die schießen dagegen. Dann gibt es einige, die sagen, ihr seid alle doof. Also so, wie es in der Firma eigentlich auch ist. Und das habe ich quasi übertragen in unsere Firma und habe erstmal gesagt, ich hole mir unseren Vertriebsleiter, unseren Produktionsleiter und unseren Montageleiter zusammen und wir setzen uns mal an den Tisch. Und ich habe erstmal Klartext geredet, die Zahlen offengelegt und gesagt, so sieht's aus. Der Einbruch in der Nachfrage ist sehr groß. Wir müssen uns mal überlegen, wie wir unser ganzes Geschäftsmodell nochmal neu optimieren und eventuell uns breiter aufstellen. Und in diesen Gesprächen kamen dann die ersten Ideen. Und das haben wir dann ausgeweitet irgendwann in einem Zukunftsfrühstück auf alle Mitarbeiter und haben ihnen auch erklärt, so sieht's aus und wir müssen uns quasi breiter aufstellen und dass wir alle zusammen diese Veränderung als Chance nehmen, um uns für die Zukunft besser aufzustellen. Und das haben dann Gott sei Dank auch wirklich alle verstanden. Das klingt jetzt ganz einfach, aber das dauerte schon auch ein paar Wochen und Monate, bis du alle im Boot hast. Aber um das zu verkürzen, kann ich jetzt sagen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und uns jetzt breiter aufgestellt haben, indem wir uns viel mehr auf Altbau und Privatkunden noch mehr fokussieren, den Neubau natürlich immer noch machen. Und parallel aber neben den Innentüren, die wir schon immer mit im Portfolio hatten, jetzt noch maßgefertigte Einbauschränke mit anliefern und sind also quasi breiter aufgestellt als vorher. Und das macht sehr viel Spaß, aber das geht eben nicht von heute auf morgen.
Kannst du ganz praktisch sagen, wie das geht, Meinungsführer mit ins Boot holen?
Naja, also ich sag mal so, jeder weiß, glaube ich, in seiner Familie, in seiner Firma, in seinem Freundeskreis relativ schnell, wo sind denn Baustellen? Wen musst du auf jeden Fall auf deine Seite kriegen? Mit wem muss man vielleicht mal Einzelgespräche führen? Weil am Ende des Tages ist immer klar, wenn man ein Stück faules Obst im Korb hat, der kann dann schon mal ganz schnell alle anderen anstecken. Und das haben wir Gott sei Dank nur ganz, ganz, ganz wenig bei uns in der Firma, dass Leute eigentlich querschießen. Aber natürlich ist jemand, der 55, 60 Jahre alt ist und schon 30, 40 Jahre im Handwerk arbeitet, nicht ganz so offen für Veränderungen wie vielleicht jemand, der frisch seine Ausbildung abgeschlossen hat. Aber ganz wichtig ist eben erstmal, seine Führungskräfte mit ins Boot zu kriegen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie beim Fußball. Wenn der Trainer und der Captain und der Mannschaftsrat, wenn die sich nicht einig sind, dann kannst du kein erfolgreiches Spiel bestreiten. Und so ist es an sich in der Firma auch. Und das war der erste Weg, erstmal mit den entscheidenden Menschen ins Gespräch zu kommen, um das dann breiter auszurollen in der ganzen Firma.
Corto, nix. Wie erklärt man denn oder was rätst du jemandem? Ja, wie bringt man jemandem bei, sowas zu machen?
Ja, das ist tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Also beim Beispiel von Dirk, da hat es sehr gut auch im Team mit den Mitarbeitern und Dirk als Führungskraft funktioniert. Das muss auch nicht immer so. Manchmal ist tatsächlich dann auch externe Unterstützung erforderlich, einfach um auch mal einen abhängigen Blick von außen zu haben. Weil das Thema Führung ist meiner Einschätzung nach auch das komplexeste und schwierigste Thema für einen Betriebsinhaber, unabhängig von Change, sondern das ist das Dauerthema. Alles andere, Auftragsakquise und Auftragsabwicklung und so weiter, auch alles schwierig und muss man sich auch drum kümmern. So, aber wenn die Qualität nicht stimmt, so, dann regelt es der Markt relativ schnell. Aber personelle Themen und das ganze Führungsthema, das kann auch sehr lange unterschwellig eben vor sich hingaren, bevor es im Endeffekt dann hochploppt an der einen oder anderen Stelle. Und deshalb ist das Führungsthema eben das A und O. Und da muss ich dann natürlich auch eine Führungskraft eben hinterfragen. Neulich, ich glaube, in der Wirtschaftswoche war eine Umfrage von einer amerikanischen Personalberatung, wo es auch darum das Thema der Führungskraft ging. Also wie sieht sich die Führungskraft, was sagt die Führungskraft eigentlich, was wichtig ist und wie sehen das die Mitarbeiter? So, und die Führungskraft hat dann gesagt, ja, wir müssen inspirieren und Ideen nach vorne bringen und solche ganzen Themen, alle wichtig. Was haben die Mitarbeiter aber geantwortet? Ja, gut und viel kommunizieren. verantwortungsbewusstes und integres Handeln. So, das schätzen die an einer Führungskraft. Und da tatsächlich als Führungskraft sich auch immer wieder zu hinterfragen und auch dann traue ich mir eben so, auf die Frage zurückzukommen, traue ich mir so einen Veränderungsprozess auch alleine zu oder hole ich mir jemanden von außen herein, wer auch immer, es kann ein Berater von der Kammer sein, es kann ein privatwirtschaftlicher Berater sein, es kann auch ein befreundeter Unternehmer sein, wo man weiß, der hat auch vielleicht schon mal so eine Erfahrung durchgemacht, um sich auch da erstmal im 1:1 auch Ideen zu holen, wie man so einen Prozess angehen kann. Das ist dann tatsächlich sehr, sehr individuell. Aber nicht selten ist tatsächlich auch dann externe Unterstützung auch sinnvoll und erforderlich.
Das war bei euch kein Thema, Dirk, ne? Dass ihr euch da extern jemanden dazu holt. Warum nicht?
Also ich will das nicht ausschließen, dass wir das gemacht hätten, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, mit meinen Möglichkeiten und mit meinem Führungsteam laufen wir da irgendwie in eine Sackgasse. Hm. Aber ich bin eigentlich jemand, der erstmal ein sehr großes Grundvertrauen in meine eigenen Leute hat. Und das ist, glaube ich, für Führung auch erstmal grundsätzlich ein ganz wichtiges Thema, dass man keine Angst hat, mit seinen Leuten offen und ehrlich zu reden und zu kommunizieren. Das merken die ja auch. Und dann kriegt man auch eine offene und ehrliche Kommunikation zurück. Und das ist natürlich beim Change Management oder überhaupt bei allen Veränderungsthemen wichtig ist, dass man sich offen und ehrlich auch seine Meinung sagen kann, weil auch das habe ich ganz klar zugegeben. Ich habe an sich gesagt, Jungs, ich habe an sich einen Fehler gemacht. Ich habe zu lange gewartet, um euch mal eben zu sagen, was hier eigentlich los ist. Ja? Also ruhig offen und ehrlich kommunizieren und erstmal Vertrauen in die eigenen Leute zu haben, das merken die und dann ist auch der Wille in der Veränderung auch viel größer, wenn man sie quasi hört und sieht und auch wahrnimmt.
Kurt, du hast gerade beim Stichwort Vertrauen wieder genickt. Ist das so ein Schlüsselding dabei?
Ja, Vertrauen und wie wächst auch Vertrauen, ist das Thema Delegieren. Ein schönes Zitat gelesen, ich weiß gar nicht, bei LinkedIn, wo ich drauf gestoßen bin. Delegieren ist wie Fitness. Alle wissen, es wäre gut, aber irgendwie kommt immer was dazwischen, meistens man selbst. So. Ja, also dass die Führungskraft tatsächlich auch loslässt und das Vertrauen erstmal in die Richtung auch macht, damit Dirk Vertrauen hat in seine Mitarbeiter, mussten sie, die Mitarbeiter, auch erstmal Vertrauen haben in Dirk, dass wenn er Aufgaben delegiert, dass sie auch eigenverantwortlich auch anpacken können, umsetzen können. Und so wächst eben das gegenseitige Vertrauen. So, und das ist natürlich dann die beste Voraussetzung, wenn es um Veränderungen geht, wenn dieses beidseitige Vertrauen da ist. Und da ist dann auch, das ist schwierig, ich weiß nicht, wie schwer es dir gefallen ist, Dirk, aber sich tatsächlich auch zurückzunehmen und dann nicht ins Mikromanagement zu gehen und hier und da, aber eigentlich hatte ich mir das so vorgestellt, jetzt gehen die einen ganz anderen Weg oder haben ganz andere Vorstellungen, da tatsächlich auch laufen zu lassen und dann natürlich, wenn es in eine komplett falsche Richtung geht, dann auch reinzuschreiten, das ist logisch, das ist dann wieder Führung. Aber tatsächlich auch erstmal die Leine so lang wie möglich zu lassen und die Mitarbeiter eben auch in die Eigenverantwortung auch reinzubekommen.
Da ist ein ganz wichtiger Punkt Fehlerkommunikation, dass man den Leuten ganz klar sagt, wenn wir was ändern, werden wir Fehler machen. Und die sind auch gut und wichtig, wenn wir da immer offen drüber reden und sie kommunizieren und jeder auch Fehler machen darf, weil nur dann ist wieder, das ist auch eine Vertrauenssache, dann haben sie keine Angst vor Veränderung, weil sie dann auf den Deckel kriegen, wenn was schief läuft, sondern sie wissen, okay, wir werden Dinge neu lernen müssen, da wird was schief gehen und wir müssen es offen kommunizieren. Weil es gibt auch so einen schönen Spruch, Fehler haben den großen Vorteil, dass man sie nicht wiederholen muss. Also wichtig ist natürlich, dass man daraus lernt und vor allen Dingen, dass man auch seine Kollegen daran teilhaben lässt, was man aus seinem Fehler quasi mitnimmt und lernt. Dann ist es ein riesen Mehrwert und das ist eigentlich auch eine Vertrauenssache, dass die Mitarbeiter eben auch wissen, wir dürfen Fehler machen, wir sollen sogar Fehler machen, um uns weiterzuentwickeln.
Was ist denn noch eine praktische Handreichung für das Thema Vertrauen? Weil ansonsten, ja, ich verstehe das Beispiel mit dem Fitnessstudio, aber trotzdem wirkt das für mich wesentlich einfacher, umsetzbar, irgendwie geradliniger, logischer. Ich melde mich beim Sport an und gehe konsequent hin. So, ne? Das wirkt bei der Vertrauensbildung irgendwie diffuser und oder langwieriger. Was kann ich da noch tun?
Ja, indem man ganz klar in den Fokus eigentlich auch stellt, wir werden Fehler machen und die sind auch völlig in Ordnung. Und die brauchen wir auch, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Und dann haben die Leute keine Angst davor, sich mit diesen Themen auch wirklich zu beschäftigen und sich darauf einzulassen.
und das auch selbst zu praktizieren. Nicht zu sagen, ihr könnt Fehler machen und es offen zugeben, sondern als Vorgesetzte auch genauso zu machen. Weil als Führungskraft steht man immer unter Beobachtung. So, ja. Das Schöne als Führungskraft ist, man kann gefühlt alles machen, was man will. So, dafür ist man Führungskraft oder Chef. So, aber alles, was man macht, steht unter Beobachtung. So, das heißt, wenn ich von meinem Mitarbeiter verlange, ihr seid um Punkt 8 da und ich schlur immer um 10 nach 8 oder um Viertel nach 8 rein, so, dann, das hat dann auch was mit Vertrauensvorschuss zu tun, ist die Führungskraft tatsächlich auch an der Stelle Vorbild. So, und nur so wächst auch gegenseitiges Vertrauen, wenn man eben das, was man propagiert, wie Fehlerkultur eben auch selber offen zugibt. Und so muss es dann einfach wachsen. Und in manchen Betrieben geht es dann schneller, hängt immer von der Ausgangssituation ab. Und in manchen Betrieben oder in manchen Situationen dauert es, also geht es schneller, in manchen dauert es länger.
Dirk, lass uns noch einmal ganz konkret auf den Prozess bei euch gucken. Wie hat das dann stattgefunden? Also was hast du da für eine Struktur installiert? In welcher Form habt ihr euch da getroffen? Wie habt ihr dann Entscheidungen getroffen? Wie habt ihr das umgesetzt? Also einfach mal am konkreten Beispiel.
Ja, also nachdem mir eigentlich klar war, wir müssen nicht nur kleine Steine umstoßen, sondern eventuell auch größere, habe ich quasi 4 Bücher gekauft von dem Pinguin-Prinzip, das meinen Führungskräften in die Hand gedrückt und habe gesagt, wir treffen uns nächste Woche Dienstag um 10 Uhr für ein Gespräch. Da geht es um Veränderungen, die nötig sind. Und alle haben als Hausaufgabe bekommen, dass sie das Buch lesen. Und da muss ich schon mal, das war so der erste Aha-Effekt, den ich hatte, dass eigentlich alle, also sie haben es alle gemacht und sie, das war für alle auch so ein Mindset-Öffner. Das war dann viel leichter, das Gespräch zu führen, weil sie alle erstmal den ähnlichen Stand hatten, worum es eigentlich in diesen Gesprächen geht. Wir haben dann relativ schnell gesagt, okay, wir haben alle verstanden, es muss sich einiges ändern. Und haben dann gesagt, wir nennen jetzt uns die Pinguinrunde und haben auch eine wiederkehrende wöchentliches Treff abgemacht. Immer dienstags zur Pinguinrunde haben wir uns immer wieder neu getroffen und immer überlegt, was könnte man machen, um die Firma breiter aufzustellen. Und haben dann in diesem Kreis quasi erstmal nach Lösungen gesucht, die dann eben auch dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, wir müssen viel mehr Altbau machen und wir müssen uns so ein bisschen weg vom Produkt bewegen. Wir waren vorher sehr produktorientiert und jetzt haben wir quasi den ganzen Prozess viel mehr am Kunden orientiert und haben gesagt, wir fragen den Kunden, was er haben will und sehen zu, dass wir ihm die Lösungen anbieten und dazu gehört eben gerade im Altbau oft, dass wir nicht nur die Treppe dann liefern, sondern eben auch noch einen Schrank, der da unterkommt oder eine Garderobe, die daneben steht oder eben auch Innentüren, die wir dazu montieren. Und haben dann für uns selber nochmal festgelegt, nach welchen Kriterien wir eigentlich arbeiten wollen. Das war eben eine sehr offene Fehlerkultur und haben dann irgendwann gesagt, das ist jetzt ganz toll, dass wir uns in unserem Kreis jetzt darauf committed haben, dass wir diese Dinge jetzt anschieben wollen. Aber jetzt müssen wir es unseren Mitarbeitern erklären und haben dann gesagt, okay, wir machen ein sogenanntes Zukunftsfrühstück, haben alle Mitarbeiter eingeladen, haben den ganzen Prozess vorgestellt, haben auch die Marktlage auch mal ganz transparent unseren Leuten transportiert, damit sie auch verstehen, okay, es sind nicht mehr 6.000 Neubauten in unserem Verkaufsgebiet, sondern nur noch 1.800. Und das ist schon ein Riesenfaktor gewesen. Und damit sie auch verstehen, warum es jetzt wichtig ist, dass wir uns breiter aufstellen und eben im Altbau uns auch stark positionieren, weil du musst den Vertrieb schulen, wie er mit Altbau umgeht, aber du musst auch die Monteure schulen, wie er mit Altbau umgeht, weil das ist was ganz anderes, ob du in ein bewohntes Haus reingehst, wo Menschen drin wohnen und du in ihr Heiligstes reinkommst oder ob du in einem Neubau, der noch nicht fertig ist, da rein marschierst. Das sind schon mal 2 Welten und das haben wir dann quasi in diesem Zukunftsfrühstück und das hat auch 3 Stunden gedauert, ganz in Ruhe und jeder konnte so viele Fragen stellen, wie er wollte, erklärt und wir haben dann nachher alle in unserem Führungskreis selber gesagt, als wir uns das Feedback gegeben haben über diese Veranstaltung, dass wir wirklich das Gefühl hatten, dass in diesem Raum die Energie quasi, die positive Energie, die an diesem Tag auch entstanden ist, die konnte man quasi fast fühlen. Und von daher war das schon sehr wichtig, dass wir alle Leute erstmal mitgenommen haben, um das Warum überhaupt zu verstehen.
Das ist ja jetzt ein paar Jahre her. Wie ist denn jetzt der Stand bei euch? Also wir können ja transparent sagen, wir nehmen auf den Dienstag auf. Habt ihr euch denn heute nochmal getroffen? Pinguinrunde, die sich immer dienstags trifft? Oder ist das Thema durch? Seid ihr fertig?
Nein, wir sind nie fertig. Weil das ist das, was Cord ja auch sagte. Die große Veränderung, die haben wir jetzt angeschoben. Aber jetzt geht es um permanente weitere Veränderungen, die einmal sowieso immer jede Firma als Aufgabe hat, aber eben auch durch neue Möglichkeiten, durch Digitalisierung, KI, Automatisierung, Social Media, wo immer wieder neue Dinge aufploppen, gibt es immer wieder neue Dinge. Wir treffen uns jetzt einmal im Monat, aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn es mal Not tut, dann treffen wir uns vielleicht auch wieder wöchentlich. Aber wichtig ist, dass man am Ball bleibt. Das ist eigentlich ein Punkt, wo wir noch ein bisschen besser werden können. Das sage ich auch ganz ehrlich, weil der Erfolg der Umsetzung hat schon auch dazu geführt, dass wir jetzt teilweise doch sehr viel zu tun haben. Okay. Aber da ist dann immer ein bisschen die Gefahr, dass sowas wieder einschläft. Und da muss man sich selber immer wach halten.
Gott, das ist ja ein Riesenthema. Also eine Firma, die quasi komplett ihre Ausrichtung ändert, die sich nochmal da komplett umorientiert am Markt. Hast du Beispiele, vielleicht auch aus deiner Praxis, die vielleicht ein bisschen kleiner ansetzen? Also einfach Change-Prozesse in Unternehmen, die total wichtig, total sinnvoll sind, die aber vielleicht nicht das ganz große Rad drehen, so wie das bei Dirk jetzt der Fall war.
Also ein Beispiel ist offen gesagt gar nicht von mir, aber dass der Rolf Eiting, auch Unternehmer hier aus der Gegend, war vor ein paar Ausgaben im Norddeutschen Handwerk, ging auch um das Thema Warum, dass man den Mitarbeiter erklärt, ihm warum. Und dann ging es auch um das Thema Zeitanfassung. Also das Thema Warum, kommt der Simon Sinek, kennen vielleicht einige.
Zeiterfassung?
Ja. Genau. Der Simon Sinek, das ist ja auch ein bekannter Influencer, Wissenschaftler nicht, aber im Endeffekt Buchautor, der im Endeffekt auch immer ganz stark propagiert, erklär deinen Mitarbeitern, warum sie das Ganze machen oder warum sie das Ganze machen sollen. Und ein Beispiel, was ihm der Olf gebracht hat, ist das Thema Zeiterfassung. Natürlich kann ich sagen, ab Montag nur noch digitale Zeiterfassung, ich brauche mehr Daten, weg von Papier. Dann denken die Mitarbeiter vielleicht erstmal, der will uns mehr kontrollieren. So, wir müssen jetzt mal Stecho arbeiten und so weiter. Wenn man stattdessen eben kommuniziert, euch gehen immer wieder Zeiten verloren, auch Überstunden verloren, weil das mit der Zettelwirtschaft nicht klappt, und eben so kommuniziert, den Mehrwert verkauft, weshalb oder beibringt, weshalb im Endeffekt so eine digitale Zeiterfassung auch sinnvoll ist für die Mitarbeiter, dann holt man sie ganz anders ab und auch im Endeffekt dann einzubinden, vielleicht auch in einer kleinen Projektgruppe, welche Zeiterfassungssysteme gibt es eigentlich, um sie noch mehr eben abzuholen. So, und das ist ein so ein relativ, wenn man an die ganzen Themen, die es in einem Betrieb denkt, ein relativ kleines Beispiel mit so einer Einführung von einer digitalen Zeiterfassung, kann aber auch für die Mitarbeiter schon eine riesengroße Umstellung sein. So, aber dieses ganze Thema, und das sind ja nun mal die Themen aktuell, Digitalisierung und gerade künstliche Intelligenz, also ja, ne? das ist eben der Dauerbrenner. Und zum Teil dann auch ausgelöst, weshalb sich der Betrieb erst damit auseinandersetzen, dann auch wieder durch externe Faktoren, also Thema E-Rechnung, was ja seit 2 Jahren auch durch den Markt geht. Wo man auch da überlegen kann, Mensch, das kann auch eine Chance für mich sein, tatsächlich mal zu hinterfragen, wie arbeiten wir eigentlich in der Buchhaltung? So, und klar kann ich das irgendwie sehen, oh, wieder mehr Bürokratie, und jetzt muss ich das noch. So, das ist die eine Sichtweise, aber ich kann mir halt auch überlegen, okay, wie arbeite ich eigentlich auch mit meinem Steuerberater zusammen? Muss da noch jemand 2-mal im Monat mit Leitsordnung zu Steuerberater und irgendwelche Unterlagen hinbringen? Oder kann ich das nicht eben auch digital umsetzen? Und deshalb ist das aktuell ein Dauerthema.
Kannst du noch einmal sagen, oder wie deine Arbeit da in dem Bereich konkret aussieht? Also wer geht da auf wen zu? Was kannst du bereitstellen? Welche Unterstützung kannst du geben? Wie kommt man zu dir? Wie kommt man mit dir in Kontakt?
Ja, genau. Also Betriebe können sich jederzeit gerne an uns wenden. Wir versuchen ja unser Beratungsangebot auch durch unterschiedliche Maßnahmen, durch Veranstaltungen, die wir regelmäßig auch machen, sowohl online wie auch offline eben auch bekannt zu machen, dass die Betriebe wissen, hey, da ist auch jemand, auf den ich erstmal zugehen kann. Ganz neutral, ganz unabhängig, der will mir noch nichts verkaufen, wie das ja bei privatwirtschaftlichen Beratern dann so ist. Die verdienen damit ihr Geld. Wir sind für unsere Mitgliedsbetriebe völlig kostenfrei. können sich an uns wenden und wir können auf alle Fälle schon mal eine Bestandsaufnahme machen. So, worum geht es eigentlich? Weil auch das ist ja manchmal denen gar nicht so bewusst. Also die denken, die haben ein Problem in einem Bereich, das kommt aber ganz anders her. Ja? Und dafür sind wir da. Und dann muss man eben gucken, wie ist der Beratungsbedarf, der sich daraus entwickelt nach so einer Bestandsaufnahme. Ne? Geht es dann im Endeffekt um die Umsetzung, wo sie tatsächlich jemanden brauchen, der vor Ort auch präsent ist, wenn es auch vielleicht Richtung Restrukturierung gravierender ist, dann muss man natürlich auch sagen, okay, da sind jetzt andere Experten, die dich da besser unterstützen können. Oder ist es dann eher so ein fortlaufendes, okay, Themen sind identifiziert, auch die ersten Maßnahmen sind identifiziert und dann trifft man sich regelmäßig dann wieder und schaut, ob das was gebracht hat oder nicht. Also da sind wir tatsächlich auch sehr, sehr individuell. So viele, das ist bei ganz vielen Themen, wünschen sich ganz viele eine Musterlösung von uns oder allgemein von Beratern. Die gibt es halt nicht, weil es menschelt in Betrieben und deshalb sind die Themen auch immer ganz unterschiedlich. So. Und deshalb gibt es natürlich so ein paar theoretische Konzepte auch im Change Management. Man muss dann natürlich auch immer gucken, dass man individuell auf die Betriebe zugeht und nicht irgendwelche theoretischen Konstrukte auf ein Problem wirft, was denen dann vielleicht gar nicht weiterhilft.
Genau, das heißt, erstmal bist du eine Anlaufstelle, es kostet mich genau Geld, ich kann mich erstmal einfach an dich wenden, kann eine erste Einschätzung bekommen, vielleicht einfach mal kurz schnacken, kurz hören, was könnt ihr anbieten, was kannst du anbieten, wo kann ich da Unterstützung bekommen, Kontakt zu dir und zu dem Angebot packen wir auch in die Shownotes, in den Leittext zu dem Podcast und das ist ja erstmal schon mal ein richtig guter Ansatz. Dirk, du wolltest doch was sagen.
Also ich kann dem allen nur zustimmen. Ganz wichtig ist, egal ob ich das intern löse, extern löse, das geht nur mit den Mitarbeitern. Wenn ich als Chef mich mit Kurt treffe und wir sagen, wir müssen hier was ändern und dann stellen wir uns irgendwann vor die Mitarbeiter und sagen, wir haben uns hier was überlegt, dann sagen die, ist ja toll, dass ihr euch was überlegt habt. Wir haben eigentlich ganz andere Probleme. Deswegen würde ich mal sagen, egal ob intern oder extern, das ist auch immer eine Frage der Größe des Betriebes. Wie tickt eigentlich das ganze Team? Manchmal ist ein Blick von außen garantiert Gold wert, aber es geht nur mit den Leuten. Und deswegen sage ich, den Sollzustand bestimmen sollte an sich das Team und nicht irgendeine Schablone, die ich darüber schmeiße.
Und die Unterstützung von uns kann in so einem Prozess dann auch punktuell sein. Also wenn jetzt zum Beispiel Dirk im Betrieb, der ist alles intern super, das ist ja ein Paradebeispiel, das ist ja für eine Inspiration für ganz viele Betriebe sein, dass es eben, wie es funktionieren kann. Und dann kann es aber auch sein, dass wir da einfach punktuell reinkommen. Also wir haben auch einen Kollegen, der sich in das Thema Digitalisierung und Innovation im Speziellen kümmert. Wenn dann ein Ergebnis aus so einem Change-Prozess ist, so wir wollen jetzt irgendwelche Dinge digitalisieren, kommen wir auch vielleicht da ins Spiel, dass wir sagen, okay, gibt es jetzt irgendwelche Fördermittel beispielsweise, die zur Umsetzung der Maßnahmen erforderlich sind. Ne? Also, dass wir vielleicht gar nicht auf der Ebene darüber sind, in dem Change-Management-Konzept, sondern aus einzelnen Arbeitspaketen vielleicht Dinge rauskommen, die dann entweder mit kaufmännischen Themen zu tun haben, wo ich dann eher ins Spiel komme oder Kollegen oder eben Thema Digitalisierung, Innovation, wo dann der Kollege Sandmann dazu kommt.
Also nach dem Bericht im Norddeutschen Handwerk, wo ja auch schon dieses Thema begleitet worden ist, haben sich auch einige Handwerkskollegen direkt bei mir gemeldet und haben einfach nur mal sich mit mir ausgetauscht. Das macht mir auch selber super Spaß. Also auch das könnt ihr gerne in den Shownotes verlinken.
Das machen wir auf jeden Fall. Okay, tolles Angebot.
Oder auch auf LinkedIn folgen kann man mir auch, dann kann man mich auch direkt anschreiben. Also mir macht das Thema selber auch viel Spaß und der Austausch unter Handwerkern und Unternehmern macht sowieso immer Spaß und schadet nie. Ich habe letztens einen schönen Spruch gehört, man muss nicht gleich den Mount Everest besteigen. Man kann auch mal im Harz mit dem Wanderland, mit dem Brocken im Vor. Genau, man kann ja sich auch erstmal ein, zwei Themen rauspicken und dann mal sagen, okay, wir fangen einfach mal an.
So macht es dann auch Spaß. Da kommen dann die ersten Erfolgserlebnisse. Wenn ich gleich die Mount Everest nehme, dann bin ich schon beim ersten Basecamp relativ frustriert, wie anstrengend das Ganze ist. Wenn ich aber beim Brocken erstmal anfange und mich mit kleinen Veränderungsthemen, dann sammle ich Erfahrung, sammle die Mitarbeiter damit Erfahrung und dann traut man sich auch nach und nach an die größeren Themen ran. Nicht zu lange warten, sondern in jeder Weise auch mal bei kleinen Projekten dann zu üben und dann kommt irgendwann so eine Selbstsicherheit auch da rein.
Und wann nehme ich dann, das ist die Frage an euch beide, wann nehme ich dann die Mitarbeitenden oder die Führungskräfte mit? Weil du hattest ja gesagt, du hast dann gesagt, ich habe den Fehler gemacht, dass ich nicht früher angefangen habe. Und du hast gerade auch nochmal gesagt, es geht nicht ohne die Mitarbeiter. Es kann nicht sein, dass da zwei Leute was ausballlovern im Elfenbeinturm und dann auf die Belegschaft zugehen. Ab wann würdest du die Mitarbeiter das nächste Mal mit einbeziehen? Dir?
Sofort.
Sofort.
Also ich habe ja jetzt gemerkt, dass das so ein Mehrwert ist, dass ich sagen muss, hätte es eigentlich schon immer machen müssen,
ja.
Diese große Runde. Natürlich führt man immer mal Vier-Augen-Gespräche und manchmal auch noch zu sechs oder man sitzt im Auto, wenn man auf eine Messe fährt. Aber dieses, dass man sich regelmäßig trifft und einfach mal sagt, wir nehmen uns Zeit, mal einmal uns nur zu unterhalten, wie läuft es eigentlich gerade? Wo sind denn im Vertrieb die Knackpunkte? Wo ist in der Werkstatt? Wo ist in der Montage? Oder wo ist bei mir was? Alleine dieser Austausch, der hilft schon, um die ganze Firma zu verstehen und vor allen Dingen, damit wir als Führungskreis auch immer mit einer Stimme zu allen Leuten sprechen. Das ist auch so ein Ding. Da bin ich wieder bei der Kabine und beim Fußball. Das ist extrem wichtig, dass die Leute, die, sag ich jetzt mal, die Mannschaft führen, mit einer Stimme sprechen. Weil ansonsten bricht das sofort wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn einer sagt, ja, das, ich finde das blöd, was die sich da überlegt haben. Und der kommt dann noch selber aus dem Führungskreis. Kannst du alles vergessen.
Ja, Riesenthema. Toller Einblick auf jeden Fall schon mal. Ich würde mit euch beiden gerne noch so eine kleine, drei kurze Fragen Abschlussrunde machen. Hab mir ein paar Sachen überlegt und bitte euch da um etwas kurze Antworten und bin gespannt. Korf, wir fangen bei dir an. Wenn ein Unternehmen jetzt vor einem Veränderungsprozess steht, was sollte der Unternehmer, was sollte die Führungskraft als erstes machen?
Nachdenken. Also tatsächlich sich im Zweifel auch mal rauszunehmen, Handy auszuschalten, einen halben Tag, wirklich, kann auch am Wochenende sein, rausfahren irgendwohin, wo er tatsächlich klare Gedanken fassen kann, um dann vorzubereiten, wie gehe ich jetzt als nächstes in die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern. Nachdenken ist der erste Schritt.
Was würdest du sagen, Dirk? Was soll er als erstes tun?
Also Nachdenken ist natürlich immer sehr sinnvoll. Oder Vordenken kann man sagen. Das hängt natürlich ein bisschen vom Freundeskreis ab. Also was mir auch geholfen hat, ist, dass ich mich mit anderen Unternehmern ausgetauscht habe, die in einer ähnlichen Branche sind oder auch in einer anderen. Also ich habe einen relativ großen Freundeskreis, die auch selbstständige Unternehmer sind und mit denen einfach mal zu reden, pass mal auf, ich habe hier gerade einen Berg, den ich erklimmen möchte oder einen Hügel, je nachdem. Wie würdest du da rangehen? Das wäre auch schon mal ein sehr schneller Tipp, den ich geben könnte.
Drehen wir den Spieß um, Dirk. Was sollte er denn auf keinen Fall tun?
In seinem eigenen kleinen Kämmerlein sich alles ausdenken und dann der Firma versuchen, das überzustülpen, um dann zu hoffen, dass sie das alles richtig umsetzen. Ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Das haben wir eben ausgearbeitet. Es geht nur mit dem Team und mit dem Verstehen, warum Purpose, wie auch immer man das nennen möchte, ganz wichtig. Team mitnehmen.
Kurt, ich stehe in meinem Unternehmen vor einem Veränderungsprozess. Was sollte ich auf keinen Fall tun?
Wir haben uns ja nicht abgesprochen bei den Antworten, aber ich habe ja auch als Stichwort regieren. Also er sollte nicht von oben herab Dinge vorgeben und regieren und am besten auch noch Micromanagement zu betreiben bei der Umsetzung, sondern wirklich kooperativ das Ganze angehen.
Dirk hat gerade das Beispiel mit dem Berg genannt schon. Das kann ganz schön einschüchternd sein, sowas. Was kannst du, fangen wir mit dir an, Kurt, den Unternehmern als Mutmacher mit auf den Weg geben, den Betrieben als Mutmacher mit auf den Weg geben, die jetzt vor so einem Prozess stehen?
Klingt jetzt erstmal nicht nach Mutmacher, aber man hätte immer früher anfangen können. Man ist nie fertig, aber es ist fast nie zu spät, damit anzufangen. Also beginnen, anfangen, sich hinterfragen, loslegen.
Dirk, was ist dein Mutmacher?
Mein Mutmacher ist, dass ich sage, habt Mut, Fehler zu machen. Weil nur die werden garantiert kommen, wenn man sich ändert. Die kommen übrigens auch, wenn man sich nicht ändert. Das ist aber dann der ganz, ganz große Fehler, weil man sich nicht ändert. Aber habt Mut und legt einfach los. Und Fehler sind Gold wert, wenn man eine Fehler auch als Chance sieht und nicht nur als Problem, sondern an sich. Alles, was ich in meinem Leben wirklich, was mich wirklich weitergebracht hat, das waren nicht die Erfolge, sondern das waren eigentlich die Fehler, aus denen man dann hoffentlich die richtigen Schlüsse zieht.
Danke für das tolle, ehrliche Schlusswort. Und danke an euch beide natürlich sowieso generell. Weil damit sind wir am Ende der neuesten Folge von Moin Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer in Oldenburg. Alle Infos zum Thema Change Management, alles, worüber wir heute gesprochen haben, eure Kontaktdaten, die Infos zum Beratungsangebot, das packen wir alles in die Shownotes, in den Begleittext zu diesem Podcast. Ich sage vielen Dank an euch beide, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. War eine schöne Runde.
Moin Handwerk, der Podcast der Handwerkskammer Oldenburg.